D-Radio Wissen. Eine Stunde Netz.
Heute mit Bianca Hauder und Sebastian Sonntag. Und Geschichten aus dem digitalen Alltag.
Schönen guten Abend.
Deine Erlebnisgeschichte ist nun vorbei, Bianca. Du wurdest von niemandem überwacht und deine Daten sind nicht für alle Welt sichtbar. Auf einem Blog gelandet. Die Zuteilung von Zielpersonen war rein fiktiv. Also es ist vorbei. Also es ist heute vorbei, wirklich.
Du hast dich bei Facebook abgemeldet.
Das auch. In allen Netzwerken. Nein, meine Challenge ist vorbei. Mein Sudden Life Gaming von supernerds.tv. Das ist ja so ein ganz großes Projekt, was das Schauspiel Köln zusammen mit dem WDR gemacht hat.
Mhm. Da geht es um private Daten, um Sicherheit von privaten Daten, um ausspioniert werden und das Gefühl quasi, wie es sich anfühlt, wenn man die Kontrolle verliert über seine privaten Daten. Deswegen reden wir heute unter anderem darüber, aber auch darüber, wie wir dann unsere privaten Daten dann noch schützen können.
D-Radio Wissen.
Eine Stunde Netz ist hier in D-Radio Wissen. Wie fühlt es sich an, überwacht zu werden? Wie fühlt es sich an, wenn man merkt, mit meinen Daten passieren Dinge, die ich nicht kontrollieren kann? Eigentlich ist es ja so, fühlt es sich so an wie immer. Und dieses wie immer da sichtbar zu machen, ist gar nicht so einfach. Ein großes crossmediales Projekt vom Schauspiel Köln zusammen mit dem WDR Fernsehen und dem Radio probiert dieses Gefühl aber jetzt doch irgendwie so ein bisschen greifbarer zu bekommen.
Super Nerds, ein Überwachungsabend nennt sich das Ganze, setzt sich aus vielen kleinen Schnipseln zusammen und mündet morgen Abend in der Theateraufführung mit Switch ins Fernsehen und ins Radio. Heißt genauer, Schauspieler werden ein, naja, halbwegs einstudiertes Stück spielen und währenddessen passieren Dinge. Entweder wird das Fernsehen eingebunden, das parallel zum Stück eine Live-Show aus dem Schauspiel Köln sendet, oder auch die Zuschauer sind plötzlich Teil des Stücks. Darauf muss man sich einlassen, wenn man hingeht. Du machst das ja, Bianca, ne?
Ja, und ich werde dabei sein. Bin gespannt, wie sich das Schauspiel Köln für diesen Überwachungsabend was sich da das Schauspiel Köln so ausgedacht hat. Mhm. Das, was ich weiß und worauf auch die Regisseurin Angela Richter im Vorfeld viel Wert gelegt hat, ist, dass es nicht darum geht, ein abstraktes Erklärtheaterstück zu machen. Das nämlich, was da morgen Abend auf der Bühne passiert, das soll erfahrbar sein, das soll greifbar sein. Wir sollen nachempfinden können, wie das ist, eben überwacht zu werden. Heißt, zu diesem Transmedialen, das du gerade schon eben erklärt hast, kommt dazu, dass man ausnahmsweise morgen Abend auch mal so die Telefone mit ins Theater nehmen darf, anlassen darf, da man eventuell selber mit ins Stück vielleicht auch einbezogen wird, das weiß man noch nicht so gut, wenn man vielleicht ein paar Daten vorher noch abgibt. Auf der Bühne sieht es dann so aus, es gibt Schauspieler, die in die Rollen von Edward Snowden oder Assange schlüpfen und nochmal so die dokumentarischen Sachen der letzten Jahre in den Kopf so rufen. Dann gibt es eine Moderatorin, Bettina Böttinger macht das, die Radio, Fernsehen, Theater so zusammenhält und dann immer wieder in ihr kleines Fernsehstudio so hinter neben der Bühne springt, weil das Ganze ja auch im WDR läuft im Fernsehen. Und an diesem Punkt kann man als Zuschauer, wenn man online den Stream guckt, auch eben Einfluss auf das Geschehen nehmen.
Bevor es dazu aber dann morgen Abend kommt und du wirst ja dann auch im Publikum sitzen und von dir wird man bestimmt auch das ein oder andere bei Twitter lesen.
Ja, ich hoffe.
Man konnte sich auf diesen Abend quasi schon so ein bisschen im Vorhinein vorbereiten, ein bisschen einstimmen den ganzen Mai über. Man musste sich nur auf der Seite SupernerdsTV fürs Sudden Life Gaming anmelden.
Ja, das läuft dann so. Also man hat da auf der Seite seine Telefonnummer und E-Mail-Adresse angegeben. Das ist natürlich datenrechtlich alles safe gewesen und wird eben nur für dieses Projekt benutzt.
Ja, das glauben wir an der Stelle.
Und da spielt man quasi ein Spiel mit. Da gibt es dann vier Stufen. Stufe 1 wäre, man ruft eine Telefonnummer an, die auf der Homepage angegeben ist, die Abhör-Hotline. Aber man selber wird nicht abgehört. Man kann da quasi so ein Gespräch, was vorher natürlich aufgezeichnet wurde, mit abhören. Und das soll dann das Gefühl vermitteln und so das Denken anregen. Ach Mensch, das könnte ja auch bei meinen Telefonaten so passieren. Und Stufe 2 ist dann noch so ein bisschen weiter und da weißt du, wovon ich rede. Das ist ein, man kann so ein Bonbon verschicken.
Schönes Wort dafür.
Ja, das ist so ein kleiner Telefonstreich, den man eben jemand anderem spielen kann.
Genau, und das hast du letzte Woche mit mir gemacht und daraufhin bekam ich folgende SMS. Der Absender war so ein bisschen auffällig, super Nerd. Da habe ich schon gedacht, das kann nicht so richtig sein, aber bei der SMS habe ich mich dann doch gewundert. Ich lese mal vor. Sebastian, ich kann dir nichts geben als mein Wort. Ich arbeite im Geheimdienstbereich. Dir zu schreiben ist sehr riskant. Warum ich dich ausgewählt habe, wegen der Überwachung, die du erfährst. Damals mit Lilly wie heute. Wenn du bereit dafür bist, rufe ich dich gleich an. Wenn nicht, steig aus unter SupernerdsTV. Und da habe ich natürlich gedacht, wie damals mit Lilly? Und warum überhaupt mit Lilly?
Lilly war deine Ex-Freundin.
Lilly war meine Ex-Freundin, ist noch immer meine Ex-Freundin.
Ja, und man hat mich gefragt, welche Frage kannst du hundertprozentig über Sebastian Sonntag beantworten? Mhm. Wie heißt sein Haustier? Wie heißt seine Ex-Freundin und noch irgendwas? Und ich dachte so, nee, Haustier hat er nicht. Ex-Freundin, da erinnere ich mich.
Dunkel. Leider war sie falsch geschrieben, deswegen bin ich sehr stutzig geworden. Habe gedacht, wo im Netz habe ich denn bitte irgendwo den falschen Namen meiner Ex-Freundin hinterlassen und jetzt hat sich rausgestellt, das Bianca war es, genau. Ja. Ich bringe dir da noch bei, wie man sie richtig schreibt.
Du hättest auch angerufen werden können, vielleicht wäre das einfacher gewesen.
Ich bin angerufen worden tatsächlich.
Eine E-Mail, wirklich?
Ja, ja, ich hab eine Nachricht auf den AB dann noch bekommen, eine sehr kryptische Nachricht mit ganz viel Rauschen und komischen Sachen.
Ja, das
drin.
Ist super, die hatte ich dann auch. Aber die ganze Nummer sollte natürlich auch nur bei dir bewirken, sich selber eben zu fragen, was, wo hat derjenige die Infos her und auch eben meine Nummer, das ist ja auch wirklich bei dir dann passiert.
Mhm. Und du hast ja auch mitgemacht bei diesem Sudden Live Gaming, bei dem hast du dich angemeldet, hast dich schon ziemlich früh registriert, was dann dir eigentlich alles so passiert?
Eigentlich, also wirklich eine ganze Menge. Wie fing das Ganze nochmal an? Also ich muss mal eben auch in mein Handy gucken. Ich habe in den letzten Wochen nämlich von SMS über Anrufe eine echte Postkarte und Mails wirklich alles Mögliche bekommen. Aber hier die allererste SMS und das fand ich ein bisschen cheesy, muss ich sagen, eben wegen dem Absender. Es war nicht Supernerd, sondern es war Absender Applebaum.
Ach klar.
Unterschrieben mit... Klar, Jake.
Ihr seid per Du jetzt, ja?
Ja, ich lese vor. Hi Bianca, I'm back from China, meeting Ai Weiwei. Was kind of crazy. Are you okay? We are getting nervous. We are in a critical stage with V6 and time is running out. Please get back to me as soon as possible. Thanks, Jake. So, da habe ich mich tatsächlich, ehrlich gesagt, nicht überwacht gefühlt. Irgendwie ist mir das zu weit weg, weil eben das doch nicht dann mein Leben so betrifft.
Aber
ne?
Du hast schon gedacht, dass es nicht der echte Jake
Nein,
ist.
Nein, habe ich nicht gedacht. Ich dachte auch, das kommt von den Supernerds, aber...
Das war nicht so nah dran.
Nee, das war eher so Beobachterposition. Dann kam eine Postkarte, hier, die habe ich mitgebracht. Natürlich war die Postkarte auch wieder von Jake.
Hat geschrieben, wohlgemerkt.
Ja,
ne?
ja, damit sollte mir Druck gemacht werden. Hi Bianca, this is my last attempt. You have to take a stand in life. Either you're with us or you're with them. Times are too important to be neutral. Together we can create something great that will really make life for them difficult. Think about it, Jake.
Ja, puh, wird so. Die Sprache schon ein bisschen deutlicher, ne?
Da habe ich mich auch nur so halb überwacht gefühlt, denn wenn es nicht wirklich so, finde ich, in deine eigene Privatsphäre eingreift, wie jetzt vielleicht bei dir mit Lilly, dass man sich kurz wundert, weil es eine Person ist, die wirklich nah dran ist, fühle ich mich jetzt nicht direkt in so ein Dilemma reingezogen.
Aber das hat sich sicher noch geändert, oder nicht?
Schon, nämlich als ich, ehrlich gesagt, abends mal so einen Weinintus hatte und einen Anruf anonym bekam. Und normalerweise ist anonym immer Arbeit bei mir. Und plötzlich hörte man aber, du hast es eben auch schon mal gesehen, wie bei deinem Anruf, so ein Gruscheln und so ein Rauschen. Und von wegen was überwacht werden, auch auf Englisch. Okay, es war auch so ein gefakter Applebaum-Anruf, aber es war schon so ein bisschen direkter, weil ich eben nicht damit gerechnet hatte, da auf meinem Telefon eben anonym stand und ich einfach ranging und dachte, okay, es geht um Job.
Wie immer, genau.
So. Letzte Kommunikation, die war dann heute. In den letzten Tagen habe ich nämlich ein paar weitergeleitete SMS gekriegt. Heißt, ich war Mitüberwacher einer Zielperson. Und das war so ein bisschen strange, wenn man sich so überlegt, dass man wirklich selber einer dieser Zielpersonen sein könnte. Und wie hier in dem Fall so 7 Menschen eventuell deine SMS lesen, die du dir hin und her schickst, so mit anderen und die dann auch zusammen auswerten. Es ging dann irgendwie so, warte mal, ich guck mal, ob ich die noch irgendwie da habe. So, es ging dann darum, ey, mit dir wäre Hamburg schöner, dafür müssen wir nicht mal das Hotel verlassen. Kuss Jens, kannst du noch von dem Riesling nachbestellen? Und da kamen halt die ganze Zeit solche Nachrichten und heute dann wirklich, Bianca, die Überwachung deiner Zielperson endet nun, deine Kommunikation haben 7 Teilnehmer überwacht, danke fürs Mitmachen, mehr Infos per Mail.
Das alles, was du jetzt erlebt hast, was glaubst du? Wird das morgen Abend dann auch irgendwie ins Theaterstück, also in diesen Überwachungsabend mit einfließen? War das Teil des Stücks vielleicht schon?
Soweit ich weiß, ja. Quasi die Ergebnisse so des Sudden Life Gamings, was auch immer diese Ergebnisse sind, die werden irgendwie morgen Abend crossmedial verwurstet.
Ziemlich komplexe Sache, würde ich sagen. Was sagst du jetzt über diese Überwachungsphase, in der du warst oder vielleicht auch noch bist? Du weißt es ja nicht so ganz genau. Ne? Kannst du jetzt nachempfinden, wie es sich anfühlt, tatsächlich überwacht zu werden?
Ich finde ja, Überwachung, das ist natürlich so ein fetter Begriff, ne? Umfasst so viel mehr als eben nur 7 SMS und so ein paar Mails zu bekommen. Wo sind meine Daten? Was passiert damit, wenn ich joggen war und die Strecke und Zeit über meine Running-App zum Beispiel poste? Wie wird das genutzt, wenn ich auf Facebook mein kaputtes Knie vielleicht zeige und sage, ey, diese Beschwerden habe ich schon immer. Wer nutzt solche Daten dann in der Zukunft? So Ärzte, Krankenkassen? Soweit denke ich eigentlich eher. Das kann man immer weiter spinnen. Aber ich finde, das Projekt Supernerds ist so ein guter Anfang dafür. Es ist großartig. Ich finde es toll, was die Leute da zusammen so auf die Beine gestellt haben. Ich meine, Theater, Radio und Fernsehen zusammen. Bin sehr, sehr gespannt, wie dieses Wahnsinnsprojekt so morgen Abend funktioniert. Und auch das Sudden Life Gaming hat Spaß gemacht und manchmal auch zu Verwirrung geführt, ja. So, dass man sich fragt, ey, Moment, da ist die SMS, der sagt mir da das am Telefon, dann wieder per Mail. Kann man schon so reinkommen, wo sind denn jetzt alle meine Daten gelandet und wer macht was so damit? Eine Stunde Netz.
Supernetz TV haben wir euch gerade vorgestellt. Das ist ein Projekt vom Schauspiel Köln und vom WDR. Und das soll uns das Gefühl vermitteln, so ein Stück weit, wie es ist, wenn wir überwacht werden von irgendwem. Zum Beispiel von Geheimdiensten. Wie das ist, wenn jemand irgendwas mit unseren privaten Daten macht. Jetzt wollen wir in die Praxis gehen. Jetzt wollen wir gucken, wie kriegen wir das hin, dass unsere privaten Daten sicher ist. Wie verschlüsseln wir die? Ist nämlich gar nicht so einfach.
Damit niemand an unsere privaten Daten auf dem PC oder auf dem Smartphone eben rankommt, haben wir diverse Passwörter natürlich oder Virenprogramme, die uns schützen sollen. Aber spätestens seit, ihr wisst das, seit Edward Snowden, wissen wir ja auch, E-Mails, egal ob SMS oder WhatsApp-Nachrichten, die können ja eigentlich sehr easy abgefangen werden und schön mitgelesen werden. Wir haben es ja gerade nochmal am Beispiel erklärt bei den Supernerds. Am besten hilft dagegen Nachrichtenverschlüsselung. Und wie genau das funktioniert, kann zum Beispiel bei sogenannten Krypto-Partys gelernt werden.
Die Radiowissen-Reporterin Josefine Hennig, du warst bei so einer Party in Köln dabei. Party klingt geil, wie war's?
Naja, also ich muss sagen, ich bin ja jetzt nicht so der Mega-Computer-Freak. Ne? Mhm. Hatte also null Ahnung, was da passiert. Aber dass das jetzt eher so eine gediegene Veranstaltung wird, das hätte ich auch nicht gedacht. Mhm. So Bierchen und Musik.
War
für
nicht,
mich,
oder was?
Nee, so Bierchen und Musik, ne, ist für mich ein absolutes Party-Must. Gab's
heißt
da
ja auch Party, ne?
Nicht.
Ja,
er heißt Party, gab's da nicht. Dafür standen aber, jetzt kommt's, zwei Schälchen mit Chips und Süßkram auf dem Tisch. Und ihr müsst euch das so vorstellen, die Partygäste, die saßen quasi auf Bürostühlen um den Tisch und die haben dann ihre Fragen gestellt.
Es ist so ein bisschen wie LAN-Partys in den 90ern, hört sich so ein bisschen an, mit Süßigkeiten und so. Aber gut, eine große Party war es jetzt nicht, hatten wir das fest. Partygäste waren aber schon am Start, oder?
Auf jeden Fall, das Ding ist halt nur, dass der EDV-Berater Jürgen Fricke nie ganz genau weiß, wie viele Leute tatsächlich zur Party kommen, weil eine Anmeldung ist halt nicht nötig. Mhm. Also bestand die Party-Crowd an diesem Abend inklusive mir nur aus drei Gästen.
Wow, Laola.
Und die wollten natürlich alle mehr über Datenschutz erfahren, zum Beispiel Daniel und Anastasia. Die gebürtige Russin studiert Computerspiele in Köln und ja, bei solchen Partys holt sie sich eben gern Inspiration für ihren zukünftigen Job.
Diese Themen hier bei dieser Krypto-Party, die helfen mir eigentlich schon ein bisschen. Das finde ich auf jeden Fall sehr interessant für mich.
Ich komme gerne zu den Krypto-Partys, hole mir gerne Informationen über neue Techniken und auch vor allen Dingen auch über praktische Anwendungsmöglichkeiten, um die auch kennenzulernen und dann auch meinen Freunden empfehlen zu können oder auch selber einzusetzen.
Ja, und praktische Tipps wollte sich auch Michael holen. Der ist extra aus Troisdorf zur Party gekommen.
Hat sich in die S-Bahn gesetzt.
Was mich heute interessieren würde, ist Chatverschlüsselung. Ja, da wollte ich mich mal informieren, was es da für Möglichkeiten gibt.
Gibt's OTR? OTR ist ein Verfahren. Das gibt's auch für Facebook im Browser. Das gibt's für alle möglichen Chatdienste. Und damit habe ich die Möglichkeit, sicher zu verschlüsseln.
Ja, und solche Krypto-Partys veranstaltet Jürgen Fricke mehrmals im Jahr kostenlos. Also jeder, der Bock hat, kann da quasi hinkommen. Alterstechnisch sind da keine Grenzen gesetzt und Vorkenntnisse muss man jetzt eigentlich auch nicht haben.
Ich höre ein großes eigentlich. Also jetzt stelle ich mir diesen Raum so vor und diese drei Computer-Nerds mit dir und die schmeißen ja wahrscheinlich dann schon mit dem einen oder anderen Fachwort um sich. Hast du denn alles verstanden?
So, ganz ehrlich?
Ja.
Nein.
Stimmt. Das finde ich löblich.
Aber ganz ehrlich, ich habe das dann auch gesagt und dann hat Jürgen Fricke nochmal für sozusagen Nicht-Nerds wie mich dann erklärt. Und dann habe auch ich verstanden, wie man zum Beispiel SMS auf dem Handy verschlüsseln kann. Und dann ist das eigentlich eine ganz coole Sache.
Gelernt.
Gibt's was Tolles. Ja. Die App heißt Text Secure. Die kann ich kostenlos herunterladen und dann sehen die Mails plötzlich ganz anders aus. Ich rufe einmal das normale Textübertragungsprogramm mit meinen ganz privaten Nachrichten. Also so. Also normal, wenn mir dann jemand was schickt, dann sieht das so aus. Sie sehen nichts außer Buchstabensalat. Von da an habe ich von einem Ende zum anderen, egal wie viele Lauschposten dazwischen sind, eine gesicherte Kommunikation. Also Voraussetzung ist natürlich, dass der Empfänger gleichermaßen die gleiche Software verwendet.
Also für Jürgen Fricke ist es absolut wichtig, dass jeder die Botschaft versteht, die er allen durch solche Partys mit auf den Weg geben möchte.
Ich möchte nicht beschnüffelt werden. Ich möchte einfach, dass meine Privatsphäre immer robust gewahrt ist und ohne Wenn und Aber.
Ja, das ist im Prinzip das Wichtigste für ihn. Auch wenn für mich jetzt keine so richtige Partystimmung aufgekommen ist. Insgesamt fand ich, war es schon eine coole Veranstaltung, weil mir ist im Prinzip nochmal bewusst geworden, ich selbst kann was für meinen persönlichen Datenschutz tun und bin da absolut nicht machtlos.
Krypto-Partys, die steigen mehrmals im Jahr. Wann und wo findet ihr auf cryptoparty.in? Und wir haben den Link auch nochmal online gestellt auf deradiowissen.de. Wir beschäftigen uns heute in einer Stunde Netz mit der Sicherheit unserer Daten. Anlass dafür, für mehr Sicherheit zu sorgen, gibt es ja genug. Und viele Leute wollen auch eben ihre Daten verschlüsseln.
Das ist in der Praxis aber alles andere als einfach. Selbst für Leute, die schon Computererfahrung mitbringen. Wir haben eben von der Radio Wissen-Reporterin Josephine Hennig gehört, dass selbst mit Anleitung von Profis ist das nicht so ganz einfach. Zum Beispiel irgendwie verschlüsselt zu chatten oder SMS wirklich sicher auf dem Handy zu speichern.
Deshalb arbeitet das Fraunhofer-Institut für sichere Informationstechnologie eben daran, Verschlüsselung so leicht zu machen, eben, dass sie wirklich jeder versteht. Volksverschlüsselung nennen die das ganze Projekt, was sie da auf die Beine gestellt haben.
Dafür erfinden sie jetzt die Verschlüsselung nicht neu. Sie greifen auf Verfahren zurück, die es schon lange gibt, wie zum Beispiel das Public- und Private-Key-Verfahren. Quasi ein persönliches Paar digitaler Schlüssel, mit denen man dann zum Beispiel E-Mails verschlüsseln kann.
Wir haben mit Michael Herfert darüber gesprochen, warum das mit dem Verschlüsseln im Moment eben so schwierig ist und wie die Volksverschlüsselung das alles ganz einfach machen kann.
Die Konzepte, die gibt es eigentlich alle schon ziemlich lange, so ungefähr 30 Jahre, was in der Informatik eine sehr lange Zeit ist. Das Konzept heißt Public-Key-Kryptographie, wie Sie gerade schon gesagt haben. Das Konzept an sich ist ein bisschen schwer verständlich, weil Public-Key-Kryptographie bedeutet ja, jeder hat einen öffentlichen und einen privaten Schlüssel und man braucht halt, um eine Nachricht an Bob zu schicken, braucht der Absender Bobs Public Key, also Bobs öffentlichen Schlüssel. Dieses Konzept, das muss man erstmal verstanden haben, das ist ein gewisser Aufwand. Das ist die eine Sache, die konzeptionelle Sache. Dann gibt es ein zweites Problem und das liegt darin, woher weiß ich denn, wenn ich eine Nachricht an Bob schicken möchte, wie Bobs Public Key lautet. Dafür gibt es Verzeichnisdienstserver, die vergleichbar sind Telefonbüchern. Aber ich muss dann ja wissen, wenn ich jetzt dort einen Schlüssel abrufe, ist das tatsächlich jetzt der Schlüssel von Bob oder hat irgendein Böser dort einfach sich als Bob ausgegeben? Das nennt man das Zertifizierungsproblem.
Okay.
Zertifizierung bedeutet, es muss einen Weg geben, wie man erkennen kann, dass es sich um den richtigen Schlüssel von Bob handelt. Und das übliche Verfahren dazu ist, es gibt eine vertrauenswürdige Stelle, die Zertifizierungsstelle. Und diese Zertifizierungsstelle, die belegt mit ihrer digitalen Signatur, das hier ist der Public Key von Bob, ich habe mich von seiner Identität überzeugt, ihr könnt mir alle vertrauen und das ist jetzt wirklich der Public Key von Bob. Man braucht also diese Zertifizierungsstellen und die muss jemand betreiben. Wir bei der Volksverschlüsselung, wir wollen so eine Zertifizierungsstelle betreiben.
Okay. Weil sie sind auch vertrauenswürdig, das heißt vertrauenswürdig wären vielleicht dann auch noch sowas wie Bundesorgane, wenn man sich vorstellen würde oder vielleicht die Post oder sowas. Halt Stellen, wo man weiß, das sind vielleicht öffentliche Organisationen, die auf jeden Fall keinen Schindluder betreiben wollen.
Ja, genau. So, also wir wollen mit der Volksverschlüsselung, das ist ein Teil der Volksverschlüsselung, wir wollen so eine Zertifizierungsstelle betreiben und die soll für private Leute umsonst benutzbar sein. Denn wir haben in ungefähr 30 Jahren Arbeit im Bereich IT-Security Erfahrung gemacht, die Leute sind nicht geneigt, viel dafür zu bezahlen. Und viel bedeutet schon, ich würde sagen, 10 Euro ist schon zu viel pro Jahr. Also sagen wir, das soll umsonst sein für die.
Das heißt, das ist die eine Seite. Sie stellen quasi sowas wie ein sicheres Telefonbuch zur Verfügung, wo ich sehen kann, ist da Bobs Adresse drin? Ist da Bobs Schlüssel drin? Kann ich den benutzen? Wenn ja, dann kann ich ihn benutzen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, die habe ich eben schon versucht zu schildern, ist der Prozess an sich. Also wie verschlüssel ich zum Beispiel eine E-Mail? Und da wollen Sie auch das System ein Stück weit vereinfachen, sodass ich auch die bisherigen Softwareangebote, die es ja gibt, dann auch einfacher einsetzen kann. Weil ich bin tatsächlich schon das ein oder andere Mal gescheitert an einer einfachen E-Mail-Verschlüsselung.
Also erstmal, die Volksverschlüsselung tritt mit dem Anspruch auf, laientauglich zu sein. Ja? Also Benutzungsfreundlichkeit, das hat bei uns die Priorität Nummer eins. Wenn es irgendetwas gibt, was uns ganz viel Mühe macht, um das zu implementieren, aber dafür wird es noch leichter, dann ist bei uns keine Frage, wir implementieren dieses Feature. Die Volksverschlüsselung verschlüsselt aber nicht selber, sondern es ist so, die ganzen Tools, nehmen wir an, die benutzen Thunderbird. Ja, Thunderbird kann schon verschlüsseln. Das ist eine eingebaute Funktionalität. Das Problem ist nur, wie kommen die Schlüssel, die man zum Verschlüsseln braucht, in Thunderbird hinein? Und wie erhält der Benutzer überhaupt seine Schlüssel und auch sein Zertifikat. Ja? Und unsere Zertifizierungsstelle stellt so ein Zertifikat aus und das kriegt der Benutzer selbst dann auch. Wie kommt er an diese ganzen Daten? Und unser Ansatz bei der Volksverschlüsselung ist, wir stellen dafür eine Applikation bereit. Sagen wir mal, Sie benutzen Microsoft Windows, dann kriegen Sie von der Volksverschlüsselung eine Applikation, ein Programm. Mhm. Und dieses Programm macht das Folgende. Das fängt zuerst an, ein Schlüsselpaar zu generieren. Das ist eine mathematische Übung, das ist nicht so schwierig. Mhm. Das Schlüsselpaar besteht aus einem öffentlichen und einem privaten Schlüssel.
Das sind meine Schlüssel, meine eigenen Schlüssel.
Genau, das sind Ihre eigenen Schlüssel. Den öffentlichen Schlüssel, den kann jeder wissen und den braucht auch Ihr Kommunikationspartner, um Ihnen eine Nachricht in verschlüsselter Form zu schicken. Den Private Key dürfen Sie auf keinen Preis irgendwie herausgeben. Der Private Key ist schutzbedürftig. Mhm. Das Verfahren ist aber glücklicherweise so, dass der Public Key keinen Hinweis auf den Private Key gibt. Das heißt, man kann den Public Key gefahrlos veröffentlichen. Mhm. Aber so als nackter Public Key nützt der noch nicht viel. Deswegen, diese Applikation, die wir bereitstellen, die schickt den Public Key an die Zertifizierungsstelle, die wir betreiben. Mhm. Die werden wir übrigens in Billinghofen, also ganz in ihrer Nähe, betreiben.
Also auf deutschem Grund vor allem.
Ja, genau. So. Und dann hat jetzt die Zertifizierungsstelle ihren Public Key, die weiß aber noch nicht, wie sie heißen. Mhm. Und deswegen sagen wir müssen jetzt einen Weg finden, damit man über das Internet nachweisen kann, wie man heißt. Dafür werden wir am Ende verschiedene Wege bereitstellen. Der erste, den wir benutzen, ist, wir sagen, wir benutzen dazu die EID-Funktionalität des neuen Personalausweises.
Okay. Das heißt, ich kann mich dann quasi eindeutig identifizieren mithilfe des Personalausweises und Sie können mich dann meinem Public Key zuordnen, sodass man mich dann hinterher in Ihrem Telefonbuch quasi finden kann.
Richtig.
Und sicher genau sein kann, dass ich das auch bin.
Ganz genau. Also die Zertifizierungsstelle macht zweierlei. Sie stellt den Public Key in das Telefonbuch und sie schickt den Public Key auch an Sie selbst zurück, damit Sie selbst den auch haben.
Das war der erste wichtige Schritt, den die Volksverschlüsselung liefert. Damit habe ich ganz einfach mein eigenes Paar Schlüssel erstellt und meinen Public Key auch so veröffentlicht, dass andere Menschen ihn nutzen können und auch wirklich wissen, dass ich das bin, der dahinter steckt.
Die Möglichkeit, E-Mails, SMS, Daten und so weiter zu verschlüsseln, die gibt es schon lange. Zum Beispiel mit dem Public- und Private-Key-Verfahren, haben wir eben schon drüber gesprochen. Das Fraunhofer-Institut für sichere Informationstechnologie arbeitet aber jetzt daran, das alles so einfach zu machen, dass das auch jeder wirklich benutzen kann.
Volksverschlüsselung, so heißt das Projekt, an dem Diplom-Informatiker Michael Herfert arbeitet. Mit ihm haben wir gerade schon zusammen erfolgreich unser Schlüsselpaar erstellt und den Public Key eben veröffentlicht. Das Ganze klingt so ein bisschen kompliziert, aber das hat alles die Software der Volksverschlüsselung übernommen. Und als User muss man nicht mal so viel machen und eigentlich muss man auch noch nicht mal das System der Verschlüsselung verstanden haben.
Die Software, die sorgt nämlich auch dafür, dass diese Schlüssel jetzt auch in den Programmen landen, die dann zur Verschlüsselung benutzt werden, zum Beispiel um verschlüsselte E-Mails zu verschicken und zu empfangen. Wie das genau funktioniert, hat uns Michael Herfert erklärt.
Unsere Applikation, die ist so schlau, die sucht jetzt ihr lokales System ab und guckt, welche Programme gibt es dort, die Schlüssel verwenden können. Sagen wir mal, das sind Thunderbird und Firefox. Mhm.
Also ein Browser und ein E-Mail-Programm.
Genau. Dann ist die Applikation weiterhin so schlau, die weiß, wie Thunderbird und Firefox konfiguriert werden. Die weiß also, was zu tun ist, damit Thunderbird und Firefox den gerade eben erzeugten Schlüssel auch benutzen können. Mhm. Und dann konfiguriert diese Applikation diese Tools.
Ohne dass ich was als User dazu tun muss.
Ganz genau. Und konfigurieren bedeutet, dass natürlich erstmal die Schlüssel dorthin gebracht werden. Das bedeutet aber auch, dass zum Beispiel die Adresse des Telefonbuchs, die wird auch automatisch eingetragen. Mhm. Und immer wenn Sie dann eine verschlüsselte Mail schreiben wollen, dann, bietet die eingebaute Funktionalität von Thunderbird, sagen wir mal Thunderbird, Sie schreiben eine verschlüsselte Mail, guckt dann automatisch in diesem Telefonbuch nach, ob Ihr Empfänger einen Public Key hat und wenn ja, wird er gleich benutzt. Mhm. Also der Nutzer muss überhaupt nichts mehr einstellen. Das ist das Ziel.
Das heißt, ich kann tatsächlich auch einfach erstmal eine Mail schreiben, ohne zu wissen, ob mein Gegenüber überhaupt eine Verschlüsselung benutzt. Ihre Software bzw. der Thunderbird in Verbindung mit dem Thunderbird wird dann herausfinden, ob mein Gegenüber verschlüsselt und die Verschlüsselung im Zweifel dann nutzen, wenn dann mein Gegenüber verschlüsselt.
Ja, also es ist so, also der versucht zu verschlüsseln und wenn es nicht geht, dann kriegen sie eine Warnung und dann werden sie gefragt, willst du auf Verschlüsselung verzichten?
Okay, verstehe.
So, das war Schritt 2. Mhm. Also Konfiguration der lokalen Applikation ist Schritt 2. Jetzt kommt der dritte und letzte Schritt. Es ist ja so, dass die meisten Leute nicht nur einen Rechner haben, sondern mehrere. Mhm. Sie haben vielleicht einen Desktop, einen Laptop und noch ein Tablet und vielleicht auch noch ein Handy. Die ganzen Geräte, das sind ja alles Smart Devices, die sind auch in der Lage, bleiben wir mal bei E-Mail, verschlüsselte E-Mails zu schicken und zu empfangen. Mhm. Und jetzt ist es ja so, wenn Sie auf dem einen Rechner beispielsweise jetzt eine verschlüsselte E-Mail empfangen haben, möchten Sie die natürlich gleichermaßen auch auf all Ihren anderen Geräten entschlüsseln können.
Na klar.
Deswegen besteht der dritte Schritt jetzt darin, für all diese anderen Geräte werden wir auch eine Volksverschlüsselungsapplikation zur Verfügung stellen. Mhm. Und nachdem dann auf Ihrem Desktop und auf dem, sagen wir mal auf Ihrem Tablet, ja, Ihr Tablet ist jetzt Ihr zweites Gerät, und auf Ihrem Tablet dann auch diese Applikation vorhanden ist, dann fangen die beiden Applikationen an, miteinander zu reden, mhm. um die Schlüssel und die ganzen sonstigen Einstellungen von Ihrem Desktop auf Ihr Tablet zu bringen. Wenn die Schlüssel und die Einstellungen dann dort sind, dann macht die Tablet-Applikation genau dasselbe, was die Desktop-Applikation getan hat. Das heißt, sie guckt nach, welche kryptografiefähigen Anwendungen gibt es hier auf diesem Tablet. Mhm. Sie weiß, wie diese zu konfigurieren sind und konfiguriert die.
Das heißt, ich muss mich auch nur ein einziges Mal quasi identifizieren. Wenn ich jetzt einmal getan habe, dann stehe ich in der Datenbank, im Telefonbuch, die Applikation auf meinem Rechner weiß das und gebe diese Informationen an alle anderen Applikationen auf Handy, Tablet und so weiter weiter.
Richtig, richtig.
Das klingt bis hierhin sehr einfach und wie eine Lösung für dieses doch sehr schwierige Verschlüsselungsproblem. Jetzt arbeiten Sie gerade daran, Sie haben einen Prototypen. Was kann der bisher?
Ja, wir haben jetzt einen Prototypen, den werden wir im Sommer dieses Jahres veröffentlichen. Und wir haben uns entschlossen, bei der Veröffentlichung iterativ vorzugehen. Mhm. Iterativ bedeutet, was wir jetzt im Sommer veröffentlichen, das ist die Lösung für Microsoft Windows.
Okay.
Und die anderen Plattformen, das sind Mac OS X, Linux, Android, iOS und Windows Phone, mhm. die kommen dann in späteren Phasen.
Aber das heißt, ab Sommer könnte ich dann schon mit Ihrer Software tatsächlich über mein Windows-PC E-Mails, zum Beispiel E-Mails, verschlüsseln?
Ja, wobei ich sagen muss, der Sommer endet da, wo der Herbst anfängt. Ja, also, also der geht zur Not bis September.
Habe ich verstanden, alles klar. Jetzt haben Sie da noch eine ganze Menge vor sich, wenn ich mir die ganzen Betriebssysteme angucke, die ja zum Teil auch recht unterschiedlich sind. Was glauben Sie, bis wann Sie mit diesem Projekt durch sind? Haben Sie da schon eine Timeline, die man zuverlässig belasten kann?
Nee, da haben wir noch nichts Belastbares. Mhm. Es hängt auch ganz stark davon ab. Also im Moment finanzieren wir das Projekt aus unseren eigenen Mitteln. Mhm. Aber das kann kein Dauerzustand sein, weil das könnten wir uns gar nicht leisten. Denn es ist ja so, die ganzen Applikationen entwickeln sich weiter. Die Betriebssysteme entwickeln sich weiter, unsere Infrastruktur, also dieser Verzeichnisdienstserver, das alles bedarf der Pflege mhm. und das wird kontinuierlich Geld kosten. Und wir sind jetzt gerade auf der Suche nach Mitteln, wie wir das finanzieren. Denkbar wären Partner aus dem B2B-Bereich, denkbar wäre vielleicht auch ein Stifter. Mhm. Ja, also ich finde, die ganze Thematik, die die Volksverschlüsselung lösen soll, ist ja gesellschaftlich maximal relevant.
Absolut.
Ja, also es steckt die Demokratie, es steckt die Privatsphäre, ja, oder im Business-Kontext schützt es das intellektuelle Eigentum von Firmen. Also es ist eine extrem wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Meiner Meinung nach würde sich ein derartiges Projekt auch sehr gut für einen Stifter eignen. Also Stifter wollen ja immer etwas Gutes tun mit ihrem Geld, ja. Ich glaube, das würde sich sehr, sehr gut dafür eignen.
Wir drücken die Daumen, dass die Volksverschlüsselung dann vielleicht einen Stifter oder auch eine andere Finanzierungsmöglichkeit findet. So würde Verschlüsseln so einfach werden wie die Installation von irgendeinem Programm und das sollte eigentlich jeder hinbekommen. Michael Herford vom Fraunhofer Institut für sichere Informationstechnologie hat uns erklärt, wie es genau funktioniert.
Mehr zum Thema Volksverschlüsselung findet ihr auch auf der Seite eben vom Fraunhofer Institut für sichere Informationstechnologie. Und da gibt es dann auch irgendwann im Sommer den Prototypen der Volksverschlüsselung für Windows-Computer.
Link gibt es wie immer bei uns im Netz auf deradiowissen.de. Schon ein paar Jahre gibt es ein Tool, das sich einem anderen Sicherheitsproblem widmet. Es geht um die Sicherheit unserer Daten, die wir in Clouds hineinladen. Also zum Beispiel all unsere Fotos in die iCloud oder wichtige Dokumente in der Dropbox. Mhm. Selbst wenn diese Systeme mittlerweile häufig selbst eine eigene Verschlüsselung mitbringen, gibt es da immer mal wieder Sicherheitslücken.
Secomba heißt ein Startup aus Augsburg, das seit einiger Zeit Boxcryptor anbietet. Das ist ein Tool, das Clouds wie Google Drive, iCloud oder Dropbox auch sicher verschlüsseln soll.
Wie es genau funktioniert, hat uns Geschäftsführerin Andrea Pfundmeier per Skype erklärt.
Boxcryptor ist eine Verschlüsselungssoftware und zwar speziell dafür, wenn du Daten in der Cloud, also im Internet, speichern möchtest. Da gibt es ganz viele Anbieter, wie zum Beispiel der wohl größte und bekannteste ist Dropbox, aber auch Google Drive. Von Microsoft gibt es passende Produkte, mit denen man seine Daten in der Cloud eben ablegen kann. Und was wir da anbieten, ist die Möglichkeit, die Daten zu verschlüsseln, bevor sie beim entsprechenden Anbieter landen. Und so kann man als Nutzer eben sicher sein, dass die Daten geschützt sind, egal auf welchen Servern die liegen, egal was dort passiert. Meine Daten bleiben quasi immer meine Daten.
Jetzt ist das mit der Verschlüsselung und da alles, was mit Verschlüsselung zu tun hat, so in meinem Erfahrungsbereich bisher immer alles relativ kompliziert gewesen. Genau das wollt ihr eben nicht sein. Ihr wollt einfach sein. Dann versuchen wir das doch mal. Gehen wir mal Schritt für Schritt durch. Nehmen wir mal an, ich bin ein Dropbox-User und habe einen Windows-PC. Was genau muss ich denn jetzt machen, wenn ich meine Dropbox mit Boxcryptor verschlüsseln will?
Genau, also grundsätzlich, wenn du deine Daten verschlüsseln möchtest, gehst du erst auf unsere Webseite und lädst dir unsere Software runter. Mhm. Wir bieten für Privatpersonen eine kostenlose Grundversion an, die kann sich jeder einfach runterladen und installieren. Mhm. Und nachdem du es installiert hast, führt dich Boxcryptor direkt durch so ein Menü durch. Das heißt, du legst dir deinen eigenen Account an mit einer E-Mail-Adresse und einem möglichst sicheren Passwort. Mhm. Und dann, das Weitere ist eigentlich relativ einfach. Also Boxcryptor erkennt automatisch, dass du auf deinem Rechner schon Dropbox installiert hast.
Okay.
Und zeigt dir direkt an, hey, es gibt hier Dropbox, du könntest auch deine Daten in der Dropbox verschlüsseln. Mhm. Und es funktioniert dann so, dass du auf deinem Rechner ein sogenanntes virtuelles Laufwerk siehst von Boxcryptor. Hört sich jetzt erstmal kompliziert an, sieht aber einfach aus, wie zum Beispiel auf deinem Rechner, auf deinem Arbeitsplatz, dieses Icon für ein neues Laufwerk oder für einen USB-Stick.
Okay,
und da ist eben das Boxcryptor-Logo drauf. Und wenn du da reingehst, siehst du direkt deinen Dropbox-Ordner mit allen Dateien, die du bisher schon drin hast. Also standardmäßig verschlüsselt Boxcryptor dir gar nichts. Also du musst selber aktiv entscheiden, was möchtest du verschlüsseln und was nicht. Und wenn du dann in diese Dropbox hineingehst, kannst du einen neuen Ordner in unserem Laufwerk innerhalb deiner Dropbox erstellen. Und dann zeigt dir Boxcryptor direkt die Frage an, soll dieser Ordner verschlüsselt oder unverschlüsselt erstellt werden. Und wenn du jetzt hier verschlüsselt auswählst, wird der Ordner direkt auf deinem Rechner verschlüsselt, bevor er eben dann von Dropbox synchronisiert wird. Und alles, was du innerhalb dieses Ordners abspeicherst, wird auch automatisch im Hintergrund verschlüsselt. Und damit du auch sicher weißt, dass es auch wirklich so passiert ist, zeigt dir Boxcryptor die verschlüsselten Daten in grün an. Das bedeutet, hier siehst du, alles, was grün ist, ist auch wirklich verschlüsselt und sicher und wird dann eben direkt von Dropbox synchronisiert. Also das Einzige, was du dir als Nutzer eigentlich merken musst, ist, du speicherst die Daten nicht mehr direkt in deinem Dropbox-Ordner ab, sondern gehst diesen kleinen Umweg über unser Boxcryptor-Laufwerk dort in den Dropbox-Ordner rein und dann eben die Daten abspeichern.
Das heißt, alle Daten, die ich dann neu anlege in diesem neu angelegten Laufwerk, die sind dann, wenn ich dann die Frage mit Ja vorbeantwortet habe, sind dann auch in Zukunft verschlüsselt. Was mache ich mit den Daten, die jetzt schon in meiner Dropbox sind? Kann ich die auch noch nachträglich verschlüsseln oder schiebe ich die dann in den verschlüsselten Folder?
Also du kannst, grundsätzlich geht beides. Also du kannst sie natürlich in den verschlüsselten Ordner reinschieben, dann werden die auch automatisch verschlüsselt. Oder du kannst einfach einen Rechtsklick drauf machen und dann siehst du schon das Boxcryptor-Menü erscheinen und hier kannst du dann einfach auswählen, verschlüsseln und dann wird eben der bestehende unverschlüsselte Ordner verschlüsselt und eben durch den verschlüsselten Ordner ersetzt.
Mhm. Aber wenn ich jetzt meine Daten verschlüsselt in der Dropbox liegen habe und dann zum Beispiel irgendwie unterwegs mit meinem Smartphone oder mit meinem Tablet zugreifen möchte, dann sehe ich wahrscheinlich erstmal gar nichts, richtig?
Genau, also grundsätzlich, wenn du direkt über die Dropbox-App zum Beispiel über dein Handy drauf zugreifen willst, siehst du nur verschlüsselte Daten. Aber auch dafür haben wir eine Lösung. Wir haben Boxcryptor nämlich nicht nur für Windows entwickelt, sondern auch für alle anderen Plattformen. Das heißt, du Du kannst dir einfach im passenden App Store unsere App herunterladen, also im App Store von Apple oder im Google Play Store, lädst dir unsere App herunter, loggst dich wieder mit deinem Benutzeraccount ein, den du zuvor angelegt hast, und dann kannst du auch direkt auf deine Daten zugreifen. Also wir unterstützen insgesamt auch nicht nur Dropbox, sondern auch alle anderen Anbieter. Das heißt, wenn du unsere App installiert hast, kannst du dich mit Dropbox verbinden, mit Google Drive verbinden und mit allen anderen Anbietern, die du möchtest, und kannst dann auch per App auf deine verschlüsselten Daten zugreifen. Die App funktioniert dann im Prinzip genauso wie auch die Dropbox-App. Du loggst dich einfach ein, greifst auf den entsprechenden Ordner zu, wählst eine Datei aus, und wenn du die auswählst, wird die zunächst verschlüsselt auf dein Smartphone heruntergeladen, dort dann entschlüsselt und dir angezeigt. Du kannst die Datei dann bearbeiten, was auch immer damit machen. Du kannst auch neue verschlüsselte Dateien hinzufügen. Also wir haben zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass du so einen automatischen Foto-Upload verschlüsselt nutzen kannst. Es nutzen ja viele eben die Dropbox-App, um ihre Fotos abzuladen. Und das kannst du bei uns genauso gut machen, nur eben verschlüsselt.
Mhm. Was passiert, wenn ich jetzt Daten mit jemandem teilen möchte? Also das geht ja zum Beispiel per Dropbox irgendwie, dass ich sagen kann, hier ist ein Link auf meine Daten oder ich gebe dir einen Folder frei. Muss ich die dann quasi außerhalb der Verschlüsselung benutzen, oder gibt es auch innerhalb von Boxcryptor eine Möglichkeit?
Also es gibt auch innerhalb von Boxcryptor die Möglichkeit, Daten mit anderen zu teilen, verschlüsselt. Was nicht funktioniert, ist die Möglichkeit über den Link. Also wenn ich jemandem den Link direkt schicke, da sind die Daten natürlich verschlüsselt hinterlegt. Aber wenn ich einen Ordner teile mit jemandem, habe ich auch die Möglichkeit, bei Boxcryptor festzulegen, dass ich mit dieser Person auch die Verschlüsselung quasi teile. Bedeutet aber, die andere Person benötigt auch unsere Software, um die Daten zu entschlüsseln. Und ich als Nutzer habe dann in diesem Teilprozess zwei Stufen, die ich durchlaufen muss. Ich muss zum ersten die physische Datei mit der Person über Dropbox zum Beispiel teilen oder diesen Ordner. Und im zweiten Schritt gebe ich ihm Zugriff auf die Verschlüsselung. Das heißt, in Boxcryptor kann ich auch wieder einen Rechtsklick auf den Ordner machen. Ich kann einen Menüpunkt auswählen, der nennt sich Berechtigungen verwalten. Und hier gebe ich einfach die E-Mail-Adresse des Partners ein, der auf die Daten zugreifen soll. Und wenn der dann die Daten auf seinem Rechner hat, mit Boxcryptor eingeloggt ist, kann er auch auf die Daten zugreifen. Und obwohl die eben verschlüsselt sind, kann die Person sie trotzdem entschlüsseln.
Jetzt hast du ja eben schon erklärt, man hat dann so ein Laufwerksymbol auf dem Rechner liegen, wo Boxcryptor dran steht. Eine ganz blöde Frage. Die Daten bleiben aber schon auf den Servern der jeweiligen Anbieter liegen, also auf dem Dropbox-Server zum Beispiel.
Genau. Also was wir machen, ist quasi dieses Laufwerk auf dem Rechner, das wir dir anzeigen, das ist wirklich nur rein virtuell. Das heißt, es gibt es gar nicht wirklich auf deinem Rechner, es wird dir nur in der Software so angezeigt. Und quasi im Hintergrund, wenn du da Dateien reinlegst, werden die verschlüsselt und direkt im Dropbox-Ordner auf deinem Rechner verschlüsselt abgespeichert. Und diesen Ordner synchronisiert dann der Anbieter selber. Das heißt, die Daten liegen dann eben verschlüsselt in deinem Dropbox-Ordner, werden verschlüsselt von Dropbox, von deinem Rechner auf deren Server synchronisiert. Und du hast auch auf deinem PC gar keine doppelten Daten, sondern dieses Laufwerk von Boxcryptor ist wirklich nur eine rein virtuelle, also technische Ansicht.
Und noch eine blöde Frage hinterher. Das Verschlüsseln passiert in der Software. Das heißt, ihr habt da auch überhaupt gar nichts mit zu tun. Also es läuft nicht über irgendwelche Server von euch, wo ihr potenziell reingucken könntet beim Ver- oder Entschlüsseln.
Genau, ganz genau richtig. Also die Verschlüsselung läuft wirklich rein lokal auf deinem Gerät ab, also nicht auf unseren Servern. Das bedeutet auch, du kannst die Software natürlich auch ohne Internetverbindung jederzeit nutzen. Du kannst die Daten immer fern und entschlüsseln, auch ohne Internetverbindung, ohne Verbindung zu unseren Servern. Also du bist da komplett unabhängig von uns. Also auch die Software an sich, wenn die auf deinem Rechner installiert ist, also wir haben auch nicht die verschlüsselten Daten, also wir als Anbieter haben gar keine Daten von dir. Die Verschlüsselung läuft ja über eben auch Schlüssel, die du brauchst, um die Daten fair und entzuschlüsseln. Und wir als Anbieter haben auch keine Kopien dieser Schlüssel, also keine Kopien im Klartext. Wir speichern eine verschlüsselte Kopie deiner Schlüssel auf unseren Servern. Das ist wichtig für den Fall, dass zum Beispiel dein Gerät, dein PC kaputt geht und du keine Kopie der Schlüssel erstellt hast. Wenn das nämlich so wäre, könntest du die Daten nie wieder entschlüsseln. Aber wir haben eben eine Kopie, verschlüsselt auf unseren Servern, und mit deinem Passwort, das du in der Software festlegst, das auch nur du kennst, kannst du diesen Schlüssel entschlüsseln und damit auf deine Daten zugreifen. Das ist auch gerade wichtig im Falle zum Beispiel, dass also auf unserer Seite irgendwas wäre, also wenn jetzt zu uns jemand kommen würde und sagen würde, ich möchte wieder die Schlüssel von Sebastian haben, ich will seine Daten entschlüsseln, dann können wir sagen, ja, tut uns leid, haben wir selber nicht, haben wir nur verschlüsselt. Also du kannst da auch sicher sein, dass auch über uns quasi keine Angriffsmöglichkeit besteht. Also das nennt sich wir sind ein sogenannter Zero-Knowledge-Provider. Das heißt, wir haben keinerlei Kenntnis über deine private Schlüssel. Du bist der einzige Eigentümer über diese Schlüssel.
Jetzt ist die Comba ja sowieso ein deutsches Unternehmen, das heißt NSA oder ähnliche Geheimdienste, wenn wir jetzt mal in die Richtung denken, haben sowieso keinen Zugriff. Aber das heißt, es ist auch nicht theoretisch möglich, dass im Zuge von irgendwelchen Ermittlungen der BND zum Beispiel bei euch anklopft und sagt, ich hätte gerne mal wieder die Daten von Sebastian.
Nee, genau. Also die könnten natürlich kommen und das Einzige, was wir ihnen geben könnten, wären deine verschlüsselten Schlüssel, die aber eben so verschlüsselt sind, dass in der Regel, wenn dein Passwort sicher gewählt ist, kommt da auch niemand dran. Also das ist vielleicht auch ganz wichtig bei der Verschlüsselung, die ganze Sicherheit steht und fällt mit deinem Passwort. Also wenn du jetzt deine Daten mit Boxfilter verschlüsselst und als Passwort nimmst du deinen Namen und dein Geburtsdatum, dann ist die Sicherheit relativ gering, weil ich glaube, da kommt der BND auch relativ schnell drauf, dass es das Passwort ist. Aber wenn das Passwort sicher ist, also ich sag mal 12, 13, 14 Zeichen mit Sonderzeichen, wirklich ohne Sinn, verschiedene Buchstaben etc. durcheinander gewirbelt, dann ist es auch für Geheimdienste sehr schwer, also, beziehungsweise fast unmöglich, an die Daten ranzukommen.
Wird das Herunterladen oder das Uploaden eigentlich langsamer oder der ganze Prozess des Zugriffs auf meine Daten langsamer durch das Verschlüsseln?
Also du würdest es merken, wenn du zum Beispiel eine 4 Gigabyte großen Film fern entschlüsseln möchtest bei ganz großen Dateien, da würdest du es merken, dass es ein bisschen langsamer geht. Aber auch auf dem iPhone zum Beispiel, die Fernentschlüsselung, da sind die Geräte mittlerweile so gut, da merkst du in der Performance überhaupt nichts. Und quasi dieses Nadelöhr ist in der Regel nicht die Fernentschlüsselung, sondern der Up- und Download ins Internet. Also die Verschlüsselung dauert wirklich nur in den minimalen Bruchteil im verglichen mit dem Up- und Download zu dem Provider. Wenn du es zum Beispiel auf deinem Windows-Rechner nutzt und irgendwie verwenden es auch im Unternehmen zum Beispiel für alle unsere Daten, im Alltag merkst du es überhaupt gar nicht.
Jetzt hast du das eben schon angesprochen, vielleicht machen wir das nochmal klar, weil der ein oder andere denken mag, jetzt habe ich eine Dropbox oder ein Google Drive oder auch eine iCloud und die sagen alle, die verschlüsseln doch schon, also auch, weiß ich nicht, mit einem IS-Algorithmus, wo man immer irgendwie so denkt, das klingt ja total wichtig und sicher. Warum brauche ich denn überhaupt noch eure Software, wenn meine Dropbox oder mein Google Drive eh schon verschlüsselt ist?
Also was ganz wichtig ist bei uns, zum einen ist bei uns wirklich nur der Nutzer alleine in der Lage, die Daten fern entschlüsseln, also zu fern entschlüsseln. Nur der Nutzer kann das machen. Das bedeutet, du verschlüsselst deine Daten, bevor die an den Anbieter geschickt werden und auch nur du kannst die Daten wieder entschlüsseln. Die Anbieter, die Daten verschlüsseln, es machen sie auch, aber erst, wenn sie die Daten bereits erhalten haben. Das bedeutet, die haben zumindest für einen Bruchteil einer Sekunde oder einer Millisekunde haben sie Zugriff auf die unverschlüsselten Daten und könnten die Daten in dem Moment zum Beispiel kopieren oder eben auch einfach gar nicht verschlüsseln. Das kannst du auch als Nutzer gar nicht nachvollziehen. Das ist eine. Und mit Boxfilter kannst du eben einfach sicher sein, dass nur du in der Lage bist, die Daten zu entschlüsseln. Und es ist auch so, wenn der Anbieter selber die Daten verschlüsselt, heißt es auch, dass der Anbieter selber die Daten entschlüsseln kann. Jetzt im Worst-Case-Szenario zum Beispiel, die Daten sind jetzt alle zwar verschlüsselt auf dem Server des Anbieters, aber ein Hacker greift diesen Anbieter an. Dann hat der natürlich zum einen Zugriff auf die verschlüsselten Daten, aber wenn er eben alles groß auseinanderhackt, dann hat er auch Zugriff auf die Schlüssel und kann mit den Schlüsseln deine Daten entschlüsseln und darauf zugreifen. Deswegen ist es ganz wichtig, quasi zu sagen, man selber als Nutzer soll die Daten zusätzlich verschlüsseln, damit man eben einfach die Möglichkeit hat, sicherzustellen, dass nur man selber als Nutzer wirklich darauf zugreifen kann und somit am besten geschützt ist.
Funktioniert also alles genauso wie vorher, nur dass die Daten eben verschlüsselt sind.
Wir haben mit Geschäftsführerin Andrea Fundmeier darüber gesprochen, was das System wirklich macht, ob es wirklich sicher ist, ob es sonst keine Nachteile gibt, wie zum Beispiel Geschwindigkeitsverlust oder Ähnliches.
Außerdem hat sie uns erklärt, warum auf gar keinen Fall NSA oder BND oder sonst jemand, der uns ausspionieren will, an irgendwas in der Cloud rankommt, wenn wir eben Boxcryptor verwenden. Und das Ganze könnt ihr euch auch mal anhören im Podcast zur Sendung auf dradiowissen.de.
Und da gibt's uns auch jetzt, ab jetzt, denn wir sind hier raus. Eine Stunde Netz ist vorbei und wir sagen Tschüss.
Wir wünschen euch einen schönen Abend noch.
Macht's gut.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Netz.